14. Der Autoren-Podcast. Interview mit Sibylle A. Schmaderla, Teil 1.
Stellen Sie mal in 3 bis 5 Sätzen Ihr Buch vor. Können Sie das mit dem ersten Buch, das Sie geschrieben haben, über 500 Seiten, mal versuchen?
Es ist ein historischer Frauenroman, der umfasst die Zeitspanne 1850 bis in die Jetztzeit, geschildert aus der Sicht einer Frau im Jahr 2015. Und diese Frau stellt nach dem Tod ihrer Mutter Fragen, warum ihre Biografie so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist, und stößt dabei eben auf Dokumente und Unterlagen, die ihr den Zugang zu 4 Frauengenerationen ermöglichen. Das handelt sich um ihre Mutter, ihre Großmutter, ihre Urgroßmutter und ihre Ururgroßmutter. Die erste Dame heißt Notburger, ist 1850 geboren. Die Situation der Notburger ist eben so, dass sie zwangsverheiratet wird. Auch das gab es ja in Deutschland als Bauerntochter. Und die durchleidet ihr Schicksal, und ihre individuelle Antwort auf den äußeren Rahmen ist: Wenn ich meinen Täter nicht vermeiden kann, meinen Ehegatten, dann beschließe ich, ihn zu lieben. In der Psychologie bekannt als Stockholm-Syndrom. Sie hat eine Tochter mit diesem Mann, das ist die Maria. Die Maria wird in Zeiten großen gesellschaftlichen Umbruchs geboren, 1874. Und Maria beschließt zu rebellieren gegen diese Situation der Frau, wird zur Suffragette und engagiert sich für Frauenrechte. Konsequenterweise erzieht Maria ihre Töchter zur Selbstständigkeit und bläut ihnen ein: Wenn du einen Mann heiratest, dann wirst du deine Freiheit verlieren. Geschildert ist dann das Schicksal ihrer Tochter Cecilie, die, solange sie nicht verheiratet ist, tatsächlich sich selbst verwirklichen kann, indem sie nach Paris geht, als Schneiderin arbeitet, Mode entwirft. Die ist auch recht erfolgreich, und dann kommt der Erste Weltkrieg, sie muss zurück nach Deutschland. Sie verliebt sich in einen Mann, und in dem Moment, wo sie heiratet, gibt sie alle Rechte auf. Anders als ihre Mutter rebelliert sie aber nicht, sondern sie taktiert, manipuliert und guckt, dass sie den Mann dahin manövriert, wo sie ihn gerne hätte. Leider gelingt ihr das in den wesentlichen Punkten aber nicht. Die Cecilie hat mit diesem Mann eine Tochter, die heißt Malin. Sie hat eine schwedische Arbeitskollegin, nach der ist diese Tochter benannt. Und auch diese Tochter heiratet und erlebt dann einen kriegstraumatisierten Mann. Hat vorher schon erlebt, dass immer die Männer das Sagen haben. Sie erlebt psychische, physische und sexuelle Gewalt, und ihre Antwort darauf ist: Ich gehe in die Depression. Und die Tochter von der Marlin ist die Pia, unsere Protagonistin, und die Pia guckt auf diese ganzen Entwicklungen und stellt fest, dass sie heute als Frau der Jetztzeit die Rechte, die sie hat, die sie genießen kann, ihre Freiheit, die auch Verantwortung bedeutet, eben deshalb hat, weil die Frauengenerationen davor zum Beispiel für Rechte gekämpft haben und diese erstritten haben, wie ihre Urgroßmutter Maria, und sie sich als Tochter eben nicht in die Depression begeben hat, sondern als Tochter gesagt hat: Ich will ein selbstständiges und freies, selbstbestimmtes Leben führen. Diesen Frauen steht jeweils immer auch ein Mann gegenüber, der aber nur ansatzweise angerissen ist. Das wäre so im Wesentlichen die Zusammenfassung. Die Pia durchläuft also einen großen Bogen und kann am Ende für sich eben Erklärungen finden, warum ihre Biografie so gelaufen ist. Und gleichzeitig ist es ein Buch über Verstehen und Verzeihen und Versöhnen. Diesen Roman zu schreiben, also ich bin bei Terre de Femmes, und da begegnet einem ja Gewalt ohne Ende, weil da eben sehr viele Projekte im Ausland sind. Also Gewalt gegen Frauen ist ja ein heute nach wie vor durchgängiges Thema. Das geht los mit schlechten Bildungschancen für Frauen. Also wenn sie schauen, also Bangladesch und solche Länder, da sind ja Quoten, wo Mädchen nicht zur Schule gehen, von 70 und 80%. Mhm. Und also Verweigerung von Bildung, Verweigerung von Lebenschancen, Zwangsverheiratung und so weiter. Und da stellen wir uns Westeuropäer immer so hin und tun so, als ob uns das, also wir sind die Guten und uns kann das nicht passieren. Und dann weiß ich, es gibt in Deutschland Frauenhäuser. Hallo? Also so sonnig, wie wir uns das immer vorstellen, ist es eben hier auch nicht. Und dann habe ich für Terre des Femmes, da gibt es ja immer am 8. März den Weltfrauentag. Und für heuer habe ich dann da einen Vortrag halten sollen. Und im Vorfeld habe ich mich schon die ganze Zeit immer so mit der Geschichte der Frauenrechtsbewegung und so weiter beschäftigt und auch der entsprechenden Gesetzgebung. Und dann habe ich mir gedacht, nö, du hast jetzt so viele Fädchen gesammelt, das kann man eigentlich komprimieren. Und also auf der einen Seite würde ich sagen, dass ich an diesem ersten Ding mindestens 2,5 Jahre geschrieben habe und einen riesigen Lernkurveneffekt hatte. Aber das war vor allen Dingen eben Sammeln und Verstehen und ist eigentlich gesammelt worden unter einem anderen Aspekt. Aber in dem Roman komprimiert sich das eben und dass diese selbstgefällige Haltung der westlichen Welt, dass wir mit Frauenrechten keine Probleme haben, das stimmt einfach nicht. Wir haben nach wie vor 30% weniger Lohn als Männer in vergleichbarer Position. Wir haben beruflich, habe ich erlebt, im Jahr 1998, deswegen habe ich mir das gemerkt, weil ich zu dem Mann das auch gesagt habe, dass ich es nicht fasse, 2 Jahre vor der Jahrtausendwende, da haben wir eine Mitarbeiterin angestellt, 38 Jahre alt, also im Jahrgang 1960, und die hat dann mit uns einen Arbeitsvertrag geschlossen, sollte am nächsten Tag arbeiten, stattdessen kommt ein Mann. Seine Frau kommt nicht, weil er will nicht, dass sie arbeitet. Der Arbeitsvertrag ist nicht gültig.
Ach, schön.
Da habe ich zu ihm gesagt, dann brauche ich jetzt von Ihnen Ihre Vollmacht. Da hat er mich an, was für eine Vollmacht? Sag ich, ja, entweder sind Sie amtlich bestellter Vormund Ihrer Frau, dann habe ich einen Gerichtsbeschluss zu sehen, oder aber Ihre Frau hat Sie bevollmächtigt, den Arbeitsvertrag aufzulösen. Und ansonsten haben wir beide nichts zu reden. Da ist der, erstmal war dem schon der Kragen auf, dass der mit 2 Frauen reden muss. Wo ist der Chef, sage ich, der steht vor Ihnen. Ich meine den Eigentümer, sage ich, der steht vor Ihnen. Ne? Seine Frau im Schlepptau, dann kam die Treppe rauf. Also erst hat er das alleine gemacht, dann hat er die Tür aufgemacht. Wir hatten das Büro im ersten Mal. Also sie soll da so gewunken, dann kam die Treppe rauf wie ein Häuflein Elend. Keinen Piep gesagt. Dann habe ich gesagt, also nur Sie können den Arbeitsvertrag auflösen, Sie sind mündig, ob sie das will. Ihr Mann stand daneben und ich wusste schon bei jedem Wort, das ich sage, kriegt sie heute Abend eine Watsche mehr.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Das ist problematisch.
Sind so, ja.
Ja, das war ein Choleriker.
Dann traut man sich auch nicht und dann löst man lieber den Arbeitsvertrag auf. Als
also ich habe dann Folgendes gemacht, ich habe gesagt, ich möchte mit Ihrer Frau alleine reden. Das will er nicht, da habe ich gesagt, hören Sie zu, ich habe hier das Hausrecht, im Zweifelsfall lasse ich Sie jetzt polizeilich entfernen. Dann war still, habe ich gesagt, ich bin aber nett und freundlich zu Ihnen, Sie kriegen jetzt eine Tasse Kaffee. Und Frau Grundler, die da bei uns die Empfang gemacht hat, habe ich gesagt, der Herr kriegt eine Tasse Kaffee und wartet, wir hatten so Besprechungszimmer, weil Personal ist ja immer, dass man Räume hat, damit das die Intimität und die Daten gewahrt sind. Aber ich sage, dann schicken Sie jetzt ins Besprechungszimmer 1 und geben ihm eine Zeitung. Das hat er dann tatsächlich, aber erst wie ich so massiv geworden bin, dass ich gesagt habe, ich lasse ihn auch polizeilich entfernen, da habe ich keinen Blutdruck mit. Ne? So, dann habe ich da seine Frau eingesammelt. Dann habe ich zu ihr gesagt, ob das ihr Ernst ist. Und dann hat sie gesagt, ja, sie wollte ja eigentlich arbeiten, damit sie ein bisschen Geld verdient, etwas unabhängiger wird, weil sie sich eigentlich von dem trennen wollte. Und das hat er natürlich jetzt auf diese Art und Weise verhindert. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Sie können bei uns arbeiten, Sie brauchen keinen Aufhebungsvertrag schließen. Hat sie gemeint, doch, sie muss schon. Also es war völlig klar, was da im Raum steht. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, dass ich das nicht glauben kann, 2 Jahre vor der Jahrtausendwende sowas erleben zu müssen, dass ein Mann so auftritt. Er hat dann, wie soll ich sagen, seine Brust rausgestreckt, hat gedacht, er schüchtert mich da ein. Da habe ich zu ihm gesagt, Sie machen mir keine Angst, vor so jemanden wie Ihnen habe ich keine Angst. Ne? Er hat dann noch irgendwas hinterhergemault von wegen blöde Weiber oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er seine Frau eingepackt und das war's. Aber da habe ich mir auch gedacht, bei jedem Satz, den ich dem da hingerieben habe, hat sie wahrscheinlich abends eine Watschen mehr gekriegt. Und dass das Realität ist. Und auch jetzt im Jahr 2016 gibt es Frauenhäuser. Im Jahr 2016 haben wir 30% weniger Bezahlung. Im Jahr 2016 gibt es so gut wie keine weiblichen Führungskräfte im Sinne von Vorstände, die DAX-Unternehmen. Ne? Hm. Es ist eine Männerwelt nach wie vor. Sie haben zuhauf gut ausgebildete junge Frauen und die bleiben dann alle in der mittleren Ebene hängen. Im Jahr 2016 nehmen doch immerhin schon 2,14% der Männer Väterurlaub, also diese Väterzeit, ne, die Elternzeit. Und da muss ich sagen, darf man in Deutschland noch viel tun. Und das waren alles so die Sachen, die da hineingewirkt haben in diesen Roman. Und das andere, was hineingewirkt hat, ich arbeite ja als Business Coach. Und da sitzen dann immer häufig Männer, also ganz, nicht häufig, nur Männer. Da stelle ich dann auf einmal fest, dass diese Männer Erwartungen der Eltern erfüllen. Die wollen alle gute Söhne sein. Die wollen ihren Papi stolz machen. Und zwar mit den Kriterien, von denen sie vermuten, dass Papi darüber stolz wäre.
Das war Leistungen,
Leistung, Erfolg, beruflicher Erfolg, ja. Dieses Mein Haus,
mein Auto.
Genau, diese tolle Werbung von der Sparkasse, glaube ich, war das. Mein Haus, mein Swimmingpool, mein Auto, meine Kinder. Ich präsentiere alles so, um nach außen gut zu wirken. Mhm. Und da bleiben die Söhne dann häufig auf der Strecke. Weil sie sind ja einzig, bis einer es nach oben durchgeschafft hat, gibt es halt so und so viele, die dann irgendwo auf der Strecke hängen bleiben. Egal aus welchen Gründen. Die tun sich dann unheimlich schwer, damit umzugehen. Dann gibt es den Coach, dann höre ich mir das alles an. Also das Coaching ist fast das falsche Wort. Häufig ist es grenzwertig zum Thema Therapie. Ne? Mhm. Oder ich erlebe dann einen in der größten Stunde seines Erfolges, der dann beim Börsengang, also IPO, in die Kamera sagt, aus dem Bub ist doch was geworden.
Ach, super.
Da habe ich mir gedacht, hallo, Seelenscripties. Das, glaube ich, war dem gar nicht so klar. Es sollte ein Scherz sein, der ihn vollkommen entlarvt hat, wurde natürlich aus dem Firmenvideo rausgeschnitten und ich glaube, ist auch nicht über den Nachrichtenticker gegangen. Aber da habe ich mir schon gedacht, Hallihallo, ne? Aus dem Bub ist doch was geworden. Ne? Das sind so die, und das kann man natürlich dann in so einem Roman, die Strecke der Frauen, also es ist ja auch so, dass wir mit unseren Biografien wirklich auf der Vergangenheit stehen. Hätten diese Frauen für unsere Rechte nicht gekämpft, hätte ich vielleicht gar nicht studieren können. Und umgekehrt, diese Flüchtlingsfrauen, wenn man jetzt sieht, die kommen ja jetzt in eine Situation, wo ihre Weltbilder erschüttert werden, weil die ja zwangsverheiratet und sonst irgendetwas und Frau und Haushalt, diese ganzen tradierten Rollen sind denen ja zugeschrieben und auch die Männer müssen sich hier komplett neu orientieren, was ja auch entsprechend schwierig ist. Ja, und wie geht man dann mit diesen gewonnenen Freiheiten um? Denn Freiheit heißt ja auch Verantwortung für sich selber übernehmen. Freiheit ist ja nicht nur Rechte. Ne? Und das habe ich versucht in diesem Buch dann so darzustellen. Ne? Mhm. Und der Lernkurveneffekt bei dem Buch war also enorm. Weil man denkt, man hat eine Geschichte und einen Plot. Habe ich auch aufgeschrieben vorher, was ich so machen will und was die Dimensionen sind. Aber sowas wie Charakterbogen habe ich nicht gemacht, sowas wie ein Exposé habe ich nicht gemacht. Heute würde ich immer zuerst das Exposé schreiben und dann die Geschichte. Also man muss wissen, was man für eine Geschichte erzählen will und wie die anfängt, wo der dramaturgische Höhepunkt ist und wo die aufhört oder wie sie aufhört. Weil sonst kriegst du das nicht in den Griff. Das ist dieses richtige Leben, das wächst. Das ist wie so ein Samenkörnchen und dann gedeiht da was und dann hast du die ersten 3 Seiten geschrieben. Auf einmal sind es 60, auf einmal sind es 80, auf einmal sind es 100. So, und wenn du da nicht anfängst zu wissen, also das muss ich jetzt weglassen oder die Frau brauche ich jetzt nicht oder die Figur. Oder also jetzt zum Beispiel beim zweiten Buch habe ich schon gelernt, meine Cosima möchte gerne sympathisch sein. Wenn sie die Antagonistin ist, dann muss ich das wieder zurückradeln. Da kann ich die nicht nett, lieb und sympathisch sein lassen, wenn sie ihm um sein Bild bescheißen will. Dann muss die halt kalt und berechnend sein. Da muss man ein bisschen stereotyper sein. Mhm. Also ich darf sie schon differenzieren, aber nicht so. Die versucht gerade sympathisch zu werden. Ne?
Die entwickeln dann so ein Eigenleben.
Ja, genau. Ja, weil man auch bei der Figur ja versucht, auf den ganzen Menschen zu schauen. Deswegen habe ich auch so komplexe, habe ich vom Internet runtergeladen, aber ich weiß nicht mehr von welcher Seite, so komplexe Charakterbögen.
Ja, aber es gibt ja ganz viel zur Figurenzeichnung, dass man dass man die ganzen Figuren erstmal anlegt und ich finde jetzt auch das Wort Charakterbogen eigentlich sehr schön, weil sie erfassen ja eigentlich sehr viel damit über die Person, über die Vergangenheit, über den inneren Konflikt, der ja ganz zentral ist, aber auch über das äußere Auftreten. Also finde ich